HR Info. Politik.
Rechtsextremisten bei der Polizei. Wie stark und wie gefährlich sind sie? Frankfurter Polizisten sollen in einer Chatgruppe Hitlerbilder ausgetauscht haben. Von einem Polizeicomputer aus wurden auch Daten der Frankfurter Anwältin Seda Bajayildiz abgefragt. Danach drohten die anonymen Täter ihr damit, ihre 2 Jahre alte Tochter zu ermorden. Rechtsextremisten, Neonazis in der Polizei. Wie gefährlich ist das für unseren Rechtsstaat, für unsere Demokratie, für unsere Sicherheit? Darum geht es jetzt in HR Infopolitik. Ich bin Christoph Keppeler. Johanna, Thomas und David haben gerade ihr Studium an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung beendet und werden ab Februar ihren Dienst als neue Polizisten beginnen. Ich habe die drei in Wiesbaden getroffen und sie gefragt, warum wollten sie zur Polizei gehen? Thomas zum Beispiel?
Mein Motiv war, ich wollte was Spannendes machen, was mit Verantwortung, und vor allen Dingen wollte ich etwas Befriedigenderes tun, als ich vorher getan habe. Dazu muss ich sagen, ich war vorher Referendar im Lehramt und habe mir die Arbeit bei der Polizei einfach am Ende des Tages als befriedigender vorgestellt, weil ich hoffte, Ergebnisse zu haben.
Auch Johanna war vorher etwas anderes. Sie war biologisch-technische Assistentin und hat in der medizinischen Forschung gearbeitet, was sie irgendwann nicht mehr so spannend fand.
Der Polizeiberuf hat mich immer interessiert, auch schon damals nach der Schule. Da war ich nur nicht so mutig, diesen Weg zu gehen, und habe mir dann gedacht, den gehst du jetzt. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, und es hat dann auch auf Anhieb geklappt. Und ich bereue diese Entscheidung bis heute nicht. Und ich finde, es ist ein Beruf, der mir sehr viel Abwechslungsreichtum und auch immer wieder die Möglichkeit bietet, was anderes zu machen, wenn mich das, was ich aktuell mache, vielleicht nicht mehr vom Wissensdurst befriedigt. Und natürlich die Arbeit mit den Menschen. Im Labor hat man davon eher weniger.
Und auch David hat vorher etwas anderes gemacht. Er hat ein Studium abgeschlossen in Kulturwissenschaften, Geschichte und Rechtsgeschichte. Er hat auch gearbeitet, aber es hat ihn bald gelangweilt.
Wenn mich das langweilt, dann lässt meine Motivation schnell nach, und das sieht man dann auch. Und da habe ich mich dann auch dank meiner Freundin, die mich überzeugt hat, mich bei der Polizei zu bewerben, habe ich mich dann beworben, wurde genommen und habe jetzt dann auch gemerkt, also ich stehe sowieso auf Puzzeln, auf Rätsel und auf die Abwechslungsreichtum in der Polizei. Der hält die Spannung hoch und dementsprechend auch die Motivation.
Der Polizeiberuf ist vielseitig und abwechslungsreich und interessant. Das hat Thomas, Johanna und David daran angezogen. Szenenwechsel. Unter den 14.000 Polizistinnen und Polizisten in Hessen gibt es offenbar auch einige, die rechtsextremistische Chats miteinander geführt haben sollen. Gegen mehrere Polizeibeamte des Frankfurter Polizeireviers 1 wird deswegen ermittelt, und zwar wegen Volksverhetzung, laut Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU. Mein Kollege Frank Angermund berichtet bei uns in HR Info über diese Fälle. Frank, es gibt aber noch mehr Fälle.
Ja, es war ja so, dass 5 Polizisten in Frankfurt suspendiert waren. Ein 6. soll Teil dieser Chatgruppe zeitweise gewesen sein, wurde auch suspendiert. Im Zuge der Ermittlungen sind 3 weitere Polizisten gemeldet worden, die sich mal rechtsextrem geäußert haben. Und dann soll es ja noch einen Polizisten geben, der Daten abgerufen hat von einem Polizeicomputer und die an eine Privatperson weitergegeben hat.
Rechtsextremistische Netzwerke bei unserer Polizei in Hessen, aber auch sonst wo in Deutschland. Wie schlimm ist denn das Ausmaß? Kann man das sagen?
Also es gibt keine Zahlen. Das liegt vielleicht auch daran, dass Polizeivergehen von der Staatsanwaltschaft nur zu 2% angezeigt werden, also eine geringe Quote. Aber Thomas Wüpesal vom Verein Kritische Polizisten aus Hamburg sagt, die Frankfurter Polizisten, das sind keine vereinzelten schwarze Schafe, sondern das ist die Spitze des Eisbergs einer schwarzen Herde. Hören wir mal rein.
Es gibt das, was in Hessen aufgeflogen ist, das ist ja ein Betriebsunfall gewesen, flächendeckend in der gesamten Bundesrepublik, mehr oder weniger ausgeprägt. In Hessen in der Fläche partiell sehr ausgeprägt und an Brennpunktrevieren ebenfalls.
Ganz anders, Hessens Innenminister Peter Beuth, er spricht eher davon, dass das Einzelfälle sind. Können wir auch mal kurz reinhören.
Also wir haben insgesamt über 14.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande sorgen. Und ich habe keinen Zweifel, dass der weit überwiegende Teil der Kolleginnen und Kollegen das selbstverständlich ordentlich und auf dem Boden der Rechtsordnung, der freiheitlich-demokratischen durchführt.
Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat sich auch dazu geäußert. Unsere Kollegin Sabine Müller hat ihn dazu gefragt. Wie hat er sich denn dazu geäußert? Bestreitet er das auch, dass es da Netzwerke gäbe?
Nein, er ist da sehr vorsichtig. Können wir auch mal kurz hören?
Ich habe gedacht, oh Gott, das wird uns lange Zeit beschäftigen und hoffentlich steckt nicht das dahinter, was vielfach vermutet wird, nämlich tatsächlich Netzwerke. Aber es ist dringend notwendig, dass das jetzt ganz, ganz bis ins Detail hin aufgeklärt wird, damit diese Befürchtungen dann auch aufgedeckt werden.
Aber Wendt wehrt sich dagegen, dass es einen Generalverdacht gibt. Also auch für ihn sind das eher Ausnahmefälle als ein Massenphänomen bei der hessischen Polizei. Aber auch er fordert mehr Personal für die Fortbildung, vor allen Dingen für die Fortbildung von Führungskräften, damit sowas nicht entsteht. Die kritischen Polizisten, die gehen ja noch weiter. Die sagen zum Beispiel, dass nicht nur die Fortbildung weitergeführt werden muss, sondern es muss Supervision für die Polizisten geben, damit sie ihren Alltag besser verarbeiten können. Und bei der Personalauswahl müsse schon genauer hingeschaut werden. Der Polizeiberuf sei vor allen Dingen attraktiv für Menschen, für Kinder aus der Mittelschicht. Die hätten schon die Werte Macht und Prestige. Das sei tendenziell eher rechts. Und durch den Alltag würde das dann noch gepusht werden sozusagen, da müsse man ein genaueres Auge drauf haben und auch Einsätze müssten häufiger und intensiver besprochen werden, denn es gibt anscheinend bei der Polizei dieses Denken, wir machen keine Fehler, wir dürfen ja auch keine Fehler machen, aber da muss man innerhalb der Polizei einfach mal kritisch nachfragen.
Danke, Frank Angermund.
Gerne.
Insgesamt wird in Hessen mittlerweile gegen 11 Polizisten im Zusammenhang mit Rechtsextremismus ermittelt. Ich habe mit Engelbert Mesarek gesprochen, dem hessischen Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund, und ihn gefragt, wie er die rechtsextremistischen Verdachtsfälle bei der hessischen Polizei wertet.
Ich werte es in dieser Richtung, dass wir natürlich hier keine Verallgemeinerung suchen, sondern wir suchen uns dann oder wir schauen uns dann den konkreten Einzelfall an. Dass so etwas begünstigt wird durch den Polizeiberuf, das weisen wir doch entschieden zurück. Denn auch hier gilt, obwohl es nicht gern gehört ist, die Einzelfallprüfung und im Fall der Anklageerhebung die Unschuldsvermutung. Wir haben von 14.000 Polizistinnen und Polizisten jetzt hier einige wenige Fälle gehabt. Es gibt sicherlich auch Straftaten in anderen Bereichen, denen man genauso ermittlungsmäßig hinterhergeht. Ich halte es nicht für ein strukturelles Problem.
Mhm. Der Bundesvorsitzende Ihrer Gewerkschaft, Rainer Wendt, der hat uns in Berlin, unserer Kollegin, gesagt, hoffentlich stecken hinter diesen Vorkommnissen keine Netzwerke. Und er sagte uns auch, bei der Vorstellung, dass es sowas geben könnte, laufe es einem eiskalt den Rücken herunter. Also Sie sagen jetzt, das sind wahrscheinlich Einzelfälle, mag ja auch so sein. Aber ist das nicht trotzdem besorgniserregend, dass es solche, wenn auch nur Einzelfälle möglicherweise gibt?
Absolut. Also ich zitiere da gerne unseren Ministerpräsidenten Volker Bouffier, der sagt, das sind natürlich ernste und schwerwiegende Vorwürfe, denen man jetzt auch auf jeden Fall ermittlungsmäßig nachgehen muss. Ich bin kein besonderer Freund von Adjektiven wie lückenlos und vollständig und umfänglich. Da reicht die Ermittlung und es ist eine Arbeitsgruppe im Landeskriminalamt aktiv, die das gewissenhaft aufarbeitet.
Haben Sie denn als Gewerkschafter ein gewisses Verständnis für solche Kollegen, weil Sie ja vielleicht im Berufsalltag immer wieder auf bestimmte Gruppen treffen könnten, im Drogenmilieu zum Beispiel, die dann aus bestimmten Nationen kommen und sich deshalb sozusagen radikalisieren? Kann man sowas verstehen von Ihrer Seite aus?
Ja, mein erster Impuls ist natürlich, dass ich dafür gar kein Verständnis entwickeln kann. Mhm. Wenn man jetzt in die Geschichte konkret hineingeht, dann sehe ich natürlich, dass Belastungsspitzen auftreten können, wenn ein junger Kollege, eine junge Kollegin in einem solchen Brennpunktrevier Dienst versieht. Ja, man muss auch mal überlegen, woher kommen die Leute. Die Leute kommen teilweise aus ländlichen Regionen, haben vor ihrer Polizeiverbeamtung keine Gewalterfahrung gewinnen können, zum Glück vielleicht, aus behüteten Verhältnissen und kommen dann in eine solche Situation hinein. Und aufgrund des Zeitdrucks und des Arbeitsanfalls ist es den Dienstgruppenleitern, den direkten Vorgesetzten, den direkten Ansprechpartnern für solche Geschichten nicht möglich, Belastungsspitzen über Gebühr zu erkennen und dem entgegenzuwirken. Es ist eine schwierige Situation, da muss man ganz genau hinschauen. Und noch bevor es zum repressiven Bereich kommt, dass man eben dann die Leute direkt, wie gesagt, in der repressiven Schiene versucht zu erreichen, muss man mit den Leuten reden und versuchen, wie gesagt, diese Belastungsspitzen herauszunehmen, die Einzelfälle aufzuarbeiten. Dafür fehlt die Zeit.
Das ist also das Gewerkschaftsargument, das man ja auch seit Jahren immer wieder hört, dass sie sagen, es gibt einfach zu wenige Polizisten, man müsste mehr Kolleginnen und Kollegen einstellen.
Ganz genau. Also es muss noch deutlich aufgepackt werden. Wir haben zwar jetzt im Koalitionsvertrag auch festgeschrieben, einen Aufwuchs auf die Beamtenschaft, auf die Vollzugsstellen, was schon ein guter erster Schritt ist. Nur um diese ganzen Belastungsspitzen aufzuarbeiten und auch die Möglichkeit des Überstundenabbaus zu gewährleisten. Wir haben in Hessen über 6 Millionen Überstunden bei den Kolleginnen und Kollegen. Die Leute müssen auch mal nach Hause, um ihre Akkus aufzuladen, um ihre Erdung im privaten Bereich wieder voranzutreiben, damit sie auch einfach mal was anderes sehen als nur den Dienst und nur die belastenden Situationen in Brennpunkten.
Aber das kann, nehme ich mal an, auch für Sie letztendlich keine Erklärung oder Rechtfertigung dafür sein, dass man zum Beispiel aus dem Polizeicomputer Informationen an Menschen gibt, die dann möglicherweise damit jemanden mit dem Tode bedrohen.
Eindeutig nein. Es ist ein Erklärungsansatz, eine Rechtfertigung dafür kann es niemals sein, denn es brüskiert und entsetzt viele, viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir da in dem Zusammenhang bereits gesprochen haben. Die Leute sind fassungslos aufgrund der Vorwürfe, die da gemacht wurden, und ich kann nur hoffen, dass die Ermittlungen das alles ganz normal und ganz routiniert, aber auch tatsächlich umfänglich zutage fördert und dass dann diese Vorgänge auch irgendwann mal auch in den Medien ein Ende finden.
Aber es gibt eben Polizisten, die rechtsextremistische Haltungen haben. Wir wissen nicht, wie viele, ob es richtige Netzwerke gibt oder ob es eine Reihe von zu vielen Einzelfällen ist. Dass Polizeibeamte sich im Beruf radikalisieren, dass sie frustriert sind, fremdenfeindlich oder rassistisch reagieren, das kann natürlich Ursachen im Berufsalltag haben, so Christoph Kopke, Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Polizei und Sicherheitsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.
Das Problem ist natürlich, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten haben grundsätzlich immer mit den negativen Seiten der Gesellschaft vor allen Dingen zu tun, mit Kriminalität, mit Gewalt, mit schlimmen Ereignissen, Erlebnissen, und wir können natürlich sowas wie eine professionelle Deformation hier auch sehen. Man sieht natürlich immer nur den straffälligen Ausländer in Anführungszeichen und nicht den erfolgreichen Integrierten im Sportverein mit den anderen mitmachenden Menschen.
Polizei sei ein Erfahrungsberuf, sagt Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei GdP.
Und natürlich hat man auch Situationen, die einen prägen. Also die Frage, was sind die Täter, aus welchen Milieus kommen die Täter, das prägt einen. Das braucht man zum Teil auch, um gute Ermittlungsarbeit leisten zu können. Also man muss auch schon dieses Wissen auch benutzen. Es darf nur nicht dazu führen, dass man sagt, es muss immer so sein. Also muss man schon auch offen sein. Und wenn Sie immer mit bestimmtem Klientel zu tun haben, dann belastet das letztendlich auch.
Und so etwas, meint der Chef der Gewerkschaft der Polizei, müssten die Dienstvorgesetzten erkennen.
Und mit ihren Kollegen da auch drüber reden müssen. Also immer wieder sensibilisieren, dass es eben nicht zu bestimmten Verhaltensmustern und Denkmustern kommen darf. Die Gefahr ist sicherlich da, aber man muss immer wieder darüber reden.
Ein Grund, warum Polizisten rechtsextremen Versuchungen erliegen, Nationalsozialismus verharmlosen oder sogar verherrlichen, mangelndes Wissen über den Nationalsozialismus. Die Abschlussfahrt der jungen Polizeistudenten ging in der vergangenen Woche nach Polen. Dabei besuchten sie auch das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz. Johanna, sichtlich bewegt, erzählt, wie sie diesen Besuch erlebt hat.
Auschwitz war schon eine ganz schön heftige Erfahrung, muss ich sagen. Also wir waren ja zuerst in Auschwitz I, was das Stammlager ist, und dort sind die Leute schon relativ eng zusammengepfercht gewesen, dass der ganze, ich sag jetzt einfach mal so, Kasernenhof hat schon den Eindruck gemacht, dass man hier mit der Zeit, ich denke, sich im Klaren darüber war, dass man hier vielleicht nicht mehr rauskommt. Dieses Gefühl, Das kann sich heutzutage, glaube ich, keiner von uns noch vorstellen oder nachempfinden. Und wir sind dann auch im Rahmen der Führung, die wir dort bekommen haben, in einige Blocks rein und haben unter anderem auch die Zellen, aber auch die Überbleibsel noch der Insassen gesehen. Und da sind schon Gefühle hochgekommen, die waren erschreckend. Wir liefen unter anderem auch durch einen Zellenblock, da waren Fotos rechts und links an der Wand, auf der linken Seite von den männlichen Insassen, auf der rechten Seite von den weiblichen. Und was mich doch sehr auch erschreckt hat, war so dieses ausgeklügelte System, auch nach farblichen Kodierungen. Man hatte auf die Hemden der Insassen Dreiecke genäht in unterschiedlichen Farben, die alle auch unterschiedliche Bedeutungen hatten.
Jeder junge Mann, jede junge Frau, alle, die in Hessen zur Polizei gehen wollen, müssen dafür ein Studium an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung absolvieren. Und zu diesem Studium gehört auch das Fach Politikwissenschaft. Dozentin dafür ist Helga Heinrich und sie betont, wie wichtig es ist, dass die Polizeistudenten diese politische Grundbildung erfahren.
Erstmal ist es so, dass lange Zeit in der Ausbildung der Polizei ja verschwiegen wurde oder beziehungsweise nicht erkannt wurde, welche Rolle eigentlich die Polizei im Nationalsozialismus gespielt hatte. Man hat immer der SS, der Gestapo die Schuld zugewiesen. Und eigentlich in den 90er Jahren wurde ja erst erforscht, wie der normale Polizeibeamte damals eigentlich da eine große Rolle gespielt hat. Und man sagt ja eben, der NS-Staat war ein Polizeistaat. Und daran kann man ja viel abarbeiten, warum die Dinge heute so geregelt sind, wie sie geregelt sind. Ich thematisiere aber auch die sehr langsame Aufarbeitung der NS-Zeit nach 45. Wir haben ja Fritz Bauer, der ja dann auch die Auschwitz-Prozesse nach Frankfurt holte. Das sind schon so Themen, die ich bringe. Und Gott sei Dank durch die Wissenschaft heute gibt es da auch sehr viel anschauliches Material. Und da sind die Studierenden schon teilweise, schütteln sie dann den Kopf, wenn ich gerade bei dem Thema Verfolgung von Asozialer Beispiele zeige, dass einfach ein Kriminalbeamter damals von sich aus entscheiden durfte, wer als asozial gilt und damit eben auch in ein KZ verbracht wurde. Und nicht im Sinne von Schuld oder ihr seid schuld, das ist eine ganz andere Generation, sondern Verantwortung, die man auch eben auch heute hat. Also ich versuche immer so die Studierenden ein bisschen an den Emotionen zu packen. Und ich thematisiere auch im ersten Semester definitiv auch die NSU-Mordserie, die ganzen Problematiken. Also für mich schließt sich da jetzt auch so ein bisschen so ein Kreis. Also wir machen da eigentlich im Studium schon sehr, sehr viel. Und mir hat mal ein Interviewpartner einer Studierenden, die bei mir eine These geschrieben hat, gesagt, er merkt, dass ich eine Haltung vermitteln will. Ja, weil ich sage mal, die müssen jetzt nicht wissen, wie der Bundespräsident gewählt wurde oder andere Dinge, sondern es geht wirklich um eine Haltung zu bekommen.
Haltung. Fest zum Rechtsstaat, zur Freiheit, zur Demokratie stehen. 3 Jahre lang stand auch für David Politik auf dem Lehrplan. Er setzte sich dabei auch mit der Rolle der Kriminalpolizei beim Vernichtungsfeldzug in Osteuropa auseinander. Der Besuch in Auschwitz, vor allem der im Vernichtungslager Auschwitz II, stand da wohl folgerichtig am Ende des Studiums.
Da war es dann schon sehr anschaulich, auch nochmal das in dieser Dimension zu erfahren, weil natürlich jetzt Auschwitz I war jetzt flächenmäßig natürlich sehr überschaubar. Das stellt jetzt nicht in Abrede, was da passiert ist. Während Auschwitz II ja natürlich eben diese jetzt auch flächenmäßig die Dimension greifbar macht, was dort passiert ist, auch wenn da sehr viel abgerissen, abgebrannt ist, hat es dann doch eben das einem nochmal vor Augen geführt, wohin ideologischer Starrsinn, ideologischer Irrsinn einführen kann und welche Rolle oder was die Polizei da auch raus retten kann oder welchen Anteil jetzt, wenn man es mal so sehen kann, unsere Kollegen vor vielen Jahrzehnten da mitgespielt haben und welcher Verantwortung wir da eben auch stehen.
Polizisten wie er haben heute eine besondere Verantwortung, gerade weil ihre Kollegen in der Nazizeit eine schlimme Rolle gespielt haben, sagt David. Dennoch gab es im Zusammenhang mit den NSU-Morden und jetzt den jüngsten Vorfällen etwa bei der Frankfurter Polizei immer wieder den großen Verdacht, dass es rechte Netzwerke in den Sicherheitsbehörden gibt. Opfer von Rassismus oder Gewalt durch Polizisten suchen Zuflucht und Beratung bei der Beratungsstelle Response in Frankfurt. Olivia Sahmer leitet diese Stelle. So etwas wie die Todesdrohungen gegen die kleine Tochter einer Frankfurter Anwältin, das verunsichert viele Betroffene und zerstört das sowieso schon erschütterte Vertrauen in die Polizei, derer, die zur Beratung von Response kommen, sagt Olivia Sahmer.
Also wir haben zum einen Beratungsnehmende, die zu uns kommen und uns von Vorfällen mit Polizeibeamten berichten, die sie rassistisch erlebt haben. Also Zuschreibungen oder eine Form von Täter-Opfer-Umkehr, dass sie das Gefühl haben, nach einem Vorfall, nach einem Gewaltvorfall werden sie als Täterin oder Täter behandelt. Es kommen aber auch Beratungsnehmende, die sagen, dass sie Gewalt erlebt haben, also physische Gewalt von Polizeibeamten. Und dann gibt es auch das Thema Racial Profiling, dass Menschen zu uns kommen, die davon berichten, dass sie immer wieder und immer wieder von der Polizei überprüft werden, Personalien überprüft werden und ja, die das eben in einem Alltag erleben, in dem das weiße Menschen vermutlich nicht erleben.
Und wie groß ist das Problem aus Ihrer Erfahrung? Das heißt, Sie haben ja einen Überblick darüber, wie viele Menschen so im Schnitt zu Ihnen kommen in die Beratung.
Also ich würde jetzt nicht so statistische Zahlen sagen können, auch vor dem Hintergrund, dass die Menschen, die zu uns kommen, nicht unbedingt repräsentativ sind, also die Zahl sozusagen der Personen nicht unbedingt repräsentativ ist. Ich glaube, wir haben, seitdem wir begonnen haben mit der Beratungsarbeit, so ungefähr 20 Personen, die wegen irgendeinem Vorfall mit Polizei bei uns Beratung gesucht haben. Aber wir wissen auch, dass viele das Gefühl haben, sie sind eingeschüchtert, sie wollen keine Anzeige erstatten, sie können da sowieso nichts machen und vielleicht sich auch gar keine Beratung holen und auch und sozusagen diese Vorfälle auch in der Kriminalstatistik nicht auftauchen, weil sie auch keine Anzeige erstatten.
Wie beraten Sie diese Menschen denn dann? Wozu raten Sie ihnen dann?
Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen keine Anzeige erstatten wollen und das respektieren wir, aber trotzdem ermutigen wir auch dazu, weil wir es wichtig finden, dass es eben ermittelt wird und dass es auch in Statistiken Niederschlag findet. Zum einen liegt unsere Unterstützung darin, dass wir zum Beispiel gemeinsam schauen, was gibt es für Möglichkeiten, Anzeige zu erstatten. Man kann ja auch online zum Beispiel Anzeige erstatten oder direkt bei der Staatsanwaltschaft. Oder wir sagen, wir begleiten, also dass jemand nicht alleine gehen muss, sondern dass wir auch mitkommen. Dann ist häufig die Frage, wenn es jetzt zu einem Verfahren kommt, kann ich mich da überhaupt selbst vertreten von einem möglichen Prozess? Dann geht es auch um finanzielle Hilfen. Wenn ich einen Anwalt oder eine Anwältin brauche, dann unterstützen wir dabei, Anträge zu stellen, um finanzielle Hilfen zu kriegen. Und zuletzt ist auch ganz wichtig, dass viele auch einen geschützten Rahmen suchen, in dem sie über ihre Erlebnisse sprechen können. Und das machen wir eben auch. Also wir sprechen, wir unterstützen auf einer psychosozialen Ebene.
Wenn ich jetzt durch bestimmte Polizisten zum Beispiel oder Polizistinnen eines bestimmten Reviers rassistisch diskriminiert worden bin oder mich als so empfinde, dann ist es ja bestimmt eine große Hemmschwelle, dann genau dahin zu gehen, zu dieser Polizei und dann Anzeige zu erstatten.
Genau, und das ist ja zum einen auch eine Forderung von uns, dass wir es wichtig finden, dass es unabhängige Stellen gibt, also Beschwerdestellen einmal, aber auch, dass die Ermittlungen von unabhängigen Stellen ausgeführt werden, weil das natürlich ein Problem ist, dass ich in das Präsidium oder ins Revier oder auf die Polizeistation gehen muss, wo ich zum einen befürchten muss, dass ich der Person begegne und zum anderen auch befürchten muss, dass die Kolleginnen oder Kollegen in irgendeiner Form auch befangen sind.
Haben Sie eine Idee oder Vorschläge, wie man gegen solches Polizeiverhalten, gegen rechtsextremistisches, rassistisches Denken bei Polizistinnen und Polizisten arbeiten kann, wie man dem vorbeugen kann, was man dagegen tun könnte?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass das Problem anerkannt und benannt wird, auch von den oberen Stellen im Ministerium, in den Polizeien, dass es auch eine Analyse geben muss, was sind denn die Strukturen, die dazu führen, woran liegt es denn, dass wir jetzt immer wieder solche Schlagzeilen lesen müssen, um dann auch gut entscheiden zu können, was für effektive Präventionsmaßnahmen und Interventionen gibt es denn. Dann denke ich, dass es auf jeden Fall in der Ausbildung ein Thema sein muss, dass die Auszubildenden es lernen müssen und sich damit auseinandersetzen und reflektieren müssen. Und dann ist aber auch die Frage, inwiefern im Polizeiarbeitsalltag diese Themen eben auch immer wieder neu reflektiert und neu thematisiert werden. Und ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass sozusagen in der Arbeitskultur selbst auch eine kritische Haltung auch gegenüber Kolleginnen und Kollegen möglich sein muss und das kein Tabuthema ist. Dass also auch Beamtinnen, wenn sie das Gefühl haben, da ist jemand irgendwie schräg drauf oder da werden irgendwelche rassistischen, rechtsextremen Dinge geäußert, dass die Person sich beschweren kann, dass sie weiß, das ist auf jeden Fall erwünscht und das ist auch geschützt. Ich kann das so, sozusagen tun und muss dann nichts befürchten.
Das sieht auch die junge Polizistin Johanna so. Das Problem ist ihr und ihren frisch gebackenen Polizeikollegen bewusst.
Es ist nicht immer für jeden leicht, denke ich, eigene Stärke zu finden, um sich gegen gegen mehrere Kollegen, die eine andere Meinung vertreten, die man vielleicht selber nicht vertritt, auch durchzusetzen. Jedoch denke ich, ist es ganz wichtig, dass man das für sich auch schafft, wenn man merkt, dass man nicht die Meinung der Kollegen vertreten kann oder wie in gewissen Fällen das jetzt auch der Fall war, man vielleicht weiß, dass es hier grenzwertig ist, dass man hier eventuell strafrechtliche Relevanz hat. Dann ist es nicht nur eine dienstliche Pflicht, sondern ich finde, es ist auch eine menschliche Pflicht, sich da einfach stark zu machen und da auszubrechen aus dem Chorgeist, der vielleicht dort besteht.
Ihr Kollege David sagt,
da sind wir wieder bei der Haltungsfrage, dass man sich so etwas entgegenstemmen kann und was damit reinspielt, berufliche Erfahrung, Alter, Erfahrung, soziale Halt, dass man weiß, ich kann hier den Mund aufmachen, weil ich zu Hause den Rücken frei habe, das stützt mich und dann mache ich jetzt hier, sag ich mal, das, was keiner sagt.
Haltung, die junge Polizisten auch im Studium lernen sollen, indem sie sich damit befassen, wie wichtig der Rechtsstaat ist und wie furchtbar es in der deutschen Geschichte war, wenn es keinen gab und die Polizei für die Diktatur und den Terror arbeitete. Rechtsextremisten unter Kollegen will Thomas nicht hinnehmen.
Spätestens in dem Moment, in dem sich tatsächliches Handeln vom Spielraum, von der Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wegbewegt, ab da ist es natürlich spätestens völlig inakzeptabel.
Genauso sieht es Johanna.
Für mich ist es einfach emotional so, dass ich beschämt bin und auch wütend, weil das entspricht nicht dem Bild, was ich persönlich von einem Polizeibeamten erwarte.
Und sie findet es schade, dass der Bürger dadurch von allen in der Polizei ein schlechtes Bild bekomme.
Und dazu kann ich einfach nur sagen, wir sind nicht alle so. Und ich hoffe wirklich inständig, dass es wenige sind. Und werde in meiner beruflichen Laufbahn alles dafür tun, dass gerade Polizeibeamte, aber auch andere Nicht-Polizeibeamte mit dieser Gesinnung so nicht weitermachen können.
Das war HR Info Politik. Rechtsextremisten bei der Polizei. Wie stark und wie gefährlich sind sie, haben wir gefragt. Und was kann man dagegen tun? Politische Bildung, mehr Sensibilität und mehr Unterstützung im Beruf sind, so habe ich es von den Gesprächspartnern gehört, wichtige Punkte dabei. Diese Sendung finden Sie auch als Podcast auf unserer Seite hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.